Der Friede Gottes, die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, der Predigttext heute ist eine wunderbare Erzählung aus dem ersten Buch Mose, dem dritten Kapitel, diese Erzählung von Adam und Eva im Garten Eden. Dieser Text ist so reich, dass die Versuchung groß ist, jetzt eine Stunde lang zu predigen. Ich will versuchen, das nicht zu tun. Das heißt aber auch, dass ganz viele Aspekte dessen, was hier drin enthalten ist, heute gar nicht zur Sprache kommen. Trotzdem ein paar Gedanken dazu. Der Garten Eden ist in dieser Erzählung ein Bild für das Leben, wie es eigentlich sein sollte. Ein Bild für die Schöpfung, wie sie eigentlich gedacht ist von Gott her. In der Mitte dieses Gartens steht ein Baum, der Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Und Menschen, die diese Geschichte lesen, ich lese sie auch gleich in Etappen vor, die fragen sich immer, warum steht da bloß dieser Baum? Warum dieser eine Baum, von dem Gott sagt, du sollst davon nicht essen, iss von allem, was hier wächst, alle Bäume, wunderbar, toll, genieß es. Aber den einen, da lass die Finger davon. Dieser Baum ist für mein Verständnis so etwas wie die Bedingung dafür, dass der Mensch in seinem Leben eine Freiheit hat, Gott zu lieben oder nicht. Gäbe es diesen Baum nicht, dann wäre die Welt, die Gott für den Menschen geschaffen hat, eine schöne, heile Welt und der Mensch kann sich darin bewegen in den Grenzen, die nun mal da sind und Gott ist Gott und das steht nicht in Frage. Dass aber da dieser Baum steht, von dem Gott sagt, iss davon nicht, sonst musst du sterben, ist sozusagen die eine Chance für den Menschen, Gott zu Gott Ja zu sagen, ja, ich glaube dir, ich folge dir, oder sich von Gott abzuwenden und zu sagen, nee, ob du das nun sagst oder nicht, interessiert mich nicht, ich esse auch davon. Hier ist letztlich die Möglichkeit verborgen in diesem Garten, in der Welt, wie Gott sie geschaffen hat, für den Menschen eine liebevolle Beziehung zu Gott zu haben oder eben nicht. Dazu gäbe es viel zu sagen, aber wir haben ja noch nicht mal mit dem Text angefangen. Nun geht es weiter. Die Schlange war das klügste von allen wilden Tieren, die Gott der Herr gemacht hatte. Sie sagte zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem der Bäume im Garten essen dürft? Die Frau erwiderte der Schlange, im Gegenteil, wir dürfen davon essen. Nur die Früchte von dem Baum, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott uns verboten. Er hat gesagt, esst nicht davon, berührt sie nicht einmal, sonst müsst ihr sterben. Die Schlange erwiderte der Frau, ihr werdet ganz bestimmt nicht sterben. Gott weiß nämlich, sobald ihr davon esst, gehen euch die Augen auf. Ihr werdet sein wie Gott. Und das Gute und das Böse erkennen. Da sah die Frau, dass dieser Baum köstlich war, eine Augenweide und verlockend, weil er Klugheit versprach. Sie nahm eine Frucht, biss hinein, gab ihren Mann davon und auch er aß. Bis hierhin erst einmal. Was geschieht in diesem Garten, der alles bereithält für die Menschen und in dem das Leben auf gute Weise angelegt ist? Hier sind eine Menge Früchte, die ihr essen könnt. Hier könnt ihr euch wohlfühlen und hier habt ihr auch eine Aufgabe. Adam und Eva hatten die Aufgabe, diesen Garten zu bebauen und zu bewahren. Eigentlich war alles gut. Und dann kommt die Verführung und sät Zweifel. Und eigentlich sieht es zunächst so aus, als wäre Eva ganz tapfer. Die Schlange lügt, aber nicht so ganz direkt, sondern so ein bisschen, ja, sie erzählt so eine Halbwahrheit. Sollte Gott gesagt haben, ihr dürft von keinem dieser Bäume essen? Die Lüge kommt auf leisen Sohlen daher. Der Zweifel wird subtil gesät. Und es sieht so aus, als wäre Eva standhaft. Nee, stellt sie richtig, wir dürfen hier von allem essen. Nur von diesem einen Baum nicht. Und doch ist der Zweifel gesät, weil er in irgendeiner Weise auf fruchtbaren Boden im Herzen des Menschen fällt. Und ich glaube, hier ist eine wesentliche Erkenntnis über uns, über das Menschsein, darüber, wer du bist und wer ich bin, verborgen. In unserem Herzen ist die Fähigkeit zum Misstrauen gegenüber Gott. Und diese Fähigkeit zum Misstrauen, das ist der Boden, auf dem Zweifel wachsen kann. Stimmt das, was Gott gesagt hat? Ist es für mich relevant? Hat es eine Bedeutung in meinem Leben? Misstrauen gegen das Wort Gottes oder Misstrauen gegen die Güte Gottes. Meint Gott es wirklich gut mit mir? Oder ist er am Ende nur daran interessiert, mich unfrei und klein zu halten? Mein Leben zu unterdrücken, dafür zu sorgen, dass ich nicht mündig und frei bin. Und am Ende der Zweifel an der Existenz Gottes selbst. Braucht es überhaupt einen Gott in dieser Welt oder können wir uns unser Sein nicht ganz gut anders erklären? Und ist das Leben nicht viel attraktiver, wenn am Ende ich korrigiere, wenn am Ende ich der Chef bin? Wenn ich das Sagen habe, wenn ich entscheide, was richtig und falsch ist, was gut und böse ist, was ich tue und lasse, ist das nicht Leben in Fülle am Ende? Dieses Misstrauen, Gott enthält uns etwas vor, Gott gönnt uns etwas nicht. Dieses Misstrauen ist, glaube ich, als Potenzial in unserem Herzen. Und die Schlange, die Verführerin, sie trifft dieses Misstrauen. Und sie verspricht dem Menschen, sie verspricht Eva hier, wenn du von der Frucht isst, dann wirst du sein wie Gott. Und sein wie Gott heißt, ich brauche keinen Schöpfer mehr, ich brauche keinen himmlischen Vater mehr, ich brauche keinen Herrn mehr, der besser weiß, wie das Leben geht als ich. In dem Sein wie Gott steckt aber auch drin, dann Verantwortung zu haben für das, was geschieht. Und schon die Comicleser wissen, so wurde es, glaube ich, Peter Parker gesagt, dem Spider-Man, große Macht ist mit großer Verantwortung verbunden. Das ist Eva und auch Adam in diesem Augenblick aber egal. Die Tür durch die Versuchung ist offen. Auch für uns. Wo in deinem Herzen misstraust du Gott? Wo ist der Zweifel daran bei dir, dass Gott Fülle und Gutes für dich im Sinn hat und bereit hat? Wo ist das Misstrauen? Misstraust du ihm vielleicht, dass er für dich sorgen wird? Auch wenn das Leben sich manchmal anders entwickelt, als du es wünschst? Misstraust du ihm, wenn du krank wirst, dass dann auf einmal dein Weltbild zusammenbricht? Misstraust du ihm, dass er dich einsam sein lässt? Misstraust du ihm, dass er deine Sehnsüchte, deine Wünsche an das Leben nicht erfüllt? Gott ist nach der Bibel nicht dafür da, uns ein nettes Leben zu schenken. Aber in dem Schwierigen, das zum Leben dazugehört, sagt er, ich bin bei dir alle Tage bis zum Ende der Welt. Glaubst du ihm das? Kannst du vertrauen oder misstraust du ihm? Ich lese weiter. Adam und Eva haben von der Frucht gegessen. Da gingen ihnen die Augen auf. Und sie erkannten, dass sie nackt waren. Sie banden Feigenblätter zusammen und machten sich Lendenschurze. Am Abend, als der Abendwind blies, ging Gott, der Herr, im Garten umher. Der Mann und seine Frau hörten ihn kommen. Sie versteckten sich vor Gott, dem Herrn, zwischen den Bäumen im Garten. Gott, der Herr, rief: Adam, wo bist du? Der antwortete: Ich habe dich im Garten gehört und hatte Angst. Ich habe mich versteckt, weil ich nackt bin. Die erste Folge dessen, was Adam und Eva getan haben, dass sie Gott nicht vertraut haben, sondern selbst sein wollten wie Gott. Was ist die erste Folge? Scham. Sie schämen sich voreinander. Vorher, ein Kapitel vorher, heißt es in einem Nebensatz, Adam und Eva waren nackt und es war kein Problem für sie. Auf einmal schämen sie sich. Sie sehen sich, wie sie wirklich sind. Das hat ihnen scheinbar die Erkenntnis gebracht. Und sie wollen sich nicht sehen, wie sie wirklich sind. Oder anders formuliert, sie trauen sich nicht, sich zu zeigen, wie sie wirklich sind. Zwischen Adam und Eva ist in diesem Augenblick etwas kaputt gegangen. Das wunderbare Konzept, das Gott den Menschen als Mann und Frau geschaffen hat, die aus dem gleichen Stoff sind, die gleich sind und auf Augenhöhe und den gleichen Auftrag für die Schöpfung haben und doch in ihrer Unterschiedlichkeit sich ergänzend leben sollen, dieses wunderbare Konzept ist kaputt gegangen und etwas steht zwischen ihnen. Und spüren wir das nicht durch die Jahrtausende hindurch bis in unsere Zeit, vielleicht in unserer Zeit wieder neu besonders? Wie da ein tiefer Graben ist zwischen Männern und Frauen in unserer Gesellschaft, in der Welt. An manchen Orten in der Welt noch viel schlimmer als bei uns. Ich habe in dieser Woche wieder neu zu Bewusstsein bekommen durch einen Vortrag, den ich gehört habe, dass jede dritte Frau auf der Welt Opfer von sexueller Gewalt ist. Eine von dreien. Und man könnte das auf viele andere Bereiche unseres Miteinanders übersetzen. Wir betrachten einander als Bedrohung oder Versuchung, voller Misstrauen, voller Gewalt, voller Konkurrenzdenken. Letztlich, weil wir uns schämen, wer wir sind, so erzählt es diese Geschichte. Ich finde es interessant, dass in der Erzählung vom Garten Eden von Adam und Eva nicht von Schuld die Rede ist, sondern von Scham. Schuld bezieht sich auf etwas, was wir tun. Scham bezieht sich darauf, wer wir sind. Wer sich schämt, der kann nicht damit leben, wer er ist. Ein großes Thema in unserer Zeit und eine große Not, wenn ich kein Ja habe zu mir als Mensch, so wie ich bin, mit meinen Eigenarten, mit meinen Stärken und Schwächen, mit meinen Schrullen, mit meinen Abgründen. Und so ist unsere Welt da voll davon, dass wir so tun, als ob. und dass wir uns immer anders darstellen, als wir sind. Überall Feigenblätter. Und genauso schlimm, nein, viel schlimmer noch. Wir schämen uns nicht nur voreinander, sondern da ist Angst in das Leben der Menschen gekommen. So erzählt es die Geschichte. Gott ruft Adam, Eva, wo seid ihr? Adam, wo bist du? Heißt übersetzt Mensch, wo bist du? Und der Mensch versteckt sich. Die vertrauensvolle Beziehung zu Gott ist zerstört. Und das ist am Ende das Übel, das die Menschheit in den Abgrund reißt. Adam, wo bist du? Ich habe mich versteckt, weil ich Angst hatte. Und bei allen Nachrichten, bei allen seelsorgerlichen Gesprächen, bei allem Nachdenken über mich selbst, merke ich immer wieder, wie sehr die Angst Motiv für unser Handeln ist. Wir haben Angst zu verlieren, was wir haben. Und dann können wir unterschiedliche Dinge darin einsetzen. Wir haben Angst, etwas nicht zu bekommen, was wir nicht haben. Und diese Angst ist immer wieder der Motor für unser Handeln. Ich lese weiter. Wir wollen ja auch zum Ende kommen. Gott, der Herr, fragte, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du von dem verbotenen Baum gegessen? Adam antwortete, die Frau, die du mir zur Seite gestellt hast, hat mir davon gegeben. Und dann habe ich gegessen. Gott, der Herr, fragte die Frau, warum hast du das getan? Die Frau erwiderte, die Schlange hat mich dazu verführt. Und ich habe gegessen. Was geht ab? Wir brauchen Sündenböcke. Wir tragen keine oder sind nicht bereit, Verantwortung für unser Leben zu tragen, für unsere Entscheidungen. Ja, wie Gott sein, aber sicher doch. Verantwortung tragen? Nee. Du bist schuld. Die ist schuld. Wir sind immer wieder auf der Suche nach Sündenböcken und wir selbst sind die Letzten, bei denen wir auf die Idee kommen, dass wir verantwortlich wären für das, was nicht klappt, für das, was schlimm ist in der Welt. Immer sind die anderen schuld. Ein Verhaltensmuster, das sich durchzieht von Adam und Eva bis zu mir. Immer sind die anderen schuld. Wir sind nicht in der Lage, die Verantwortung wirklich zu tragen. Und ich übersetze das jetzt nicht. Ich nenne keine Beispiele aus unserer Zeit, wie dieses Muster, immer wieder einen Sündenbock zu finden, sich durchzieht durch die Welt. Und dann ist da etwas Erstaunliches. Gott entscheidet sich, selbst der Sündenbock zu werden. Nichts anderes ist Jesus, der in diese Welt kommt, um die Sünde der Welt auf seine Schultern zu nehmen. Um die Sünde der Welt zu tragen. All das, was Menschen verbocken, wo sie Gott misstraut haben, wo sie sich gegen ihn entschieden haben, wo die Scham und die Angst regieren, wo Menschen einander verletzen und die niedersten Instinkte freigesetzt werden. All das zu tragen, auf sich zu nehmen, das hat Jesus getan. Und so ist Jesus, wenn man so will, die Verkörperung dieses Ausrufs Gottes. Adam, Mensch, wo bist du? Das ist seine Suche. Und die ganze Bibel erzählt von dem Anfang an davon, wie Gott in dieser Welt immer wieder ruft, Mensch, wo bist du? Und wisst ihr was? Heute haben wir gefeiert. Heute feiern wir noch, dass ein Mensch, Svante Häusler, gesagt hat, hier bin ich. Weil Jesus mein Herr ist, weil er all den Mist der auch mein Leben umgibt und auch da drin ist, auf sich genommen hat. Deswegen traue ich mich, hinter meinem Baum hervorzukommen, hinter dem ich mich versteckt habe, und zu sagen, da bin ich. Ich will dir wieder vertrauen, himmlischer Vater. Ich will raus aus meiner Verlorenheit. Dieser Ruf geht an jeden von uns. Und du darfst deinen Vornamen einsetzen. Adam, Eva, Swantje. Und wie wir alle heißen, Peer, wo bist du? Ich will dafür sorgen, dass die Folgen deines Misstrauens, deiner Angst, deiner Scham dich nicht begraben. Wo bist du? Komm zu mir. Die Geschichte geht noch weiter, ich erzähle das jetzt nur kurz. Was Adam und Eva getan haben, hat Folgen für sie. Und die Folgen sind Feindschaft zwischen Mann und Frau, zwischen Menschen also, und Feindschaft mit der Kreatur, mit dem Rest der Schöpfung. Die Folgen sind Schmerzen, die Folgen sind Mühe. Die Folgen sind, dass sie wieder zu Staub und Asche werden. Gott hatte gesagt, wenn du von diesem Baum isst, musst du sterben. Die Schlange hat so getan, als würde das nicht stimmen. Und doch holen die Menschen diese Folgen ein. Aber, und das ist das letzte Wort, Christus ist gekommen, um die Werke des Satans zu zerstören. Gott hat sich auf den Weg gemacht, uns zu finden und uns zu retten aus der Macht unseres eigenen Versagens und des Todes. Hier ist die Freiheit. Und wo wir in Jesus diese Freiheit finden für uns, da können wir fröhlich sein in Hoffnung. Egal, was das Leben bringt an Erschwernissen. Da können wir geduldig sein, auch in Trübsal, weil wir wissen, das Ziel ist das Sein bei Gott. Da können wir beharrlich sein im Gebet, in dieser Welt, in der es manchmal schwierig ist, Gott zu finden. Beten heißt, mit Gott in Kontakt bleiben. So wie es dein Taufspruch sagt, Swantje, das kann wahr sein für uns alle und unser Leben tragen. Und das ist die Wirklichkeit, die Wahrheit, wenn wir zu Christus gehören. Amen.